Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Vereinigten Staaten ein wahrhaft wilder Ort. Verbrechen, Korruption und übermäßiger Alkoholkonsum bestimmen die Schlagzeilen. Damit soll Schluss sein. Am 1. Mai 1918 tritt in Michigan die Prohibition in Kraft. Der Bundesstaat an der Grenze zu Kanada ist der erste in den USA, der Alkohol verbietet. Mit diesem Tag beginnt nicht nur in Detroit, sondern im gesamten Land ein neues Kapitel. Doch nicht für alle sind das schlechte Nachrichten. Das organisierte Verbrechen jubelt, denn das illegale Geschäft mit dem Alkohol nimmt jetzt erst so richtig Fahrt auf. Mittendrin ist eine Gruppe jüdischer Jugendlicher, angeführt von den Bernstein-Brüdern Abe, Raymond und Joe. Schon auf dem Schulhof bieten sie illegale Wetten an, doch das war nur der Anfang. Ende der 1920er Jahre beherrschen sie praktisch den gesamten US-Handel mit illegal importiertem Alkohol. Mit brutalen Überfällen und fast 500 ruchlosen Morden festigen die Gangster ihre Macht auf den Straßen von Detroit. Innerhalb weniger Jahre steigen sie so zu einer der gefürchtetsten Gangs der USA auf, um die sogar der legendäre Al Capone lieber einen großen Bogen macht. Doch mit großer Macht und dem großen Geld kommt auch der Übermut. Und der führt, wie so oft, zum Fall. Das ist die Geschichte der erfolgreichsten Alkoholschmuggler der amerikanischen Prohibition. Das ist die Geschichte der Purple Gang.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Lilly Temme, Florian Rietzer und den besten Gästen aller Zeiten.
Daniel Messner und Richard Hemmer. Woche für Woche erzählen sie sich seit fast 10 Jahren in ihrem Podcast abwechselnd eine Geschichte aus der Geschichte. Ob von Kaisern und Königinnen, legendären Erfindungen, Schlachten und Kriegen, Expeditionen und Entdeckungen, Richard und Daniel nehmen uns mit in unbekannte Ecken der Menschheitsgeschichte. Ihre Stimmen sind Woche für Woche ein warmer Balsam im hektischen Alltag. Wir könnten uns keine besseren Gäste für diese Folge vorstellen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
Danke für diese wundervolle Einführung. Fantastisch. Ja,
eine Lobeshymne geradezu.
Ja, ich bin ja Hardcore-Fan. Also ich bin wirklich Woche für Woche dabei. und ich habe mich dann gefragt, ob ihr schon mal von der Purple Gang gehört habt, weil ihr habt tatsächlich noch nichts zur Prohibition gemacht.
Also ich habe noch nie von der Purple Gang gehört. Wir haben noch nie spezifisch was zur Prohibition gemacht. So wie oft bei unseren Themen haben wir es ein bisschen angeschnitten, aber nie so, dass wir einfach nur was über die Prohibition gemacht haben. Und normalerweise machen wir das ja auch gerne über einen Umweg. Wir erzählen eine Geschichte und dann den Kontext. Also Purple Gang hätte eigentlich auch was sein können, das wir in unserem Podcast machen. Und jetzt macht's hier.
Du hast gerade schon gesagt, Richard, dass ihr natürlich immer versucht, so ein bisschen einen Kosmos oder eine Zeit über eine Geschichte zu erzählen. Magst du uns da vielleicht mal kurz mitnehmen, wie ihr Geschichten auswählt oder was die für euch haben müssen, dass die erzählenswert sind?
Es ist recht unterschiedlich. Also in erster Linie muss es natürlich eine Geschichte sein, die mich packt, also wo ich das Gefühl habe, das ist eine Geschichte, die ich erzählen will. Sie muss kurz genug sein oder sie muss so sein, dass ich sie innerhalb von 45 Minuten, einer Stunde erzählen kann, ohne dass sie zu sehr ausschweifen muss. Sie darf aber auch nicht viel kürzer sein, weil sonst muss ich viel Füllmaterial noch dazu mir überlegen. Es hat schon auch solche gegeben, wo einfach die Geschichte einfach so gut ist, dass man dann halt noch mehrere Exkurse macht, um was auch nicht schadet, weil dann kann man auch mehr Kontext erzählen. Aber grundsätzlich, ja, es muss mich packen und ich muss das Gefühl haben, das ist auch, was es den Daniel interessiert. Also, weil in erster Linie geht es darum, dass ich dem Daniel was erzähle und wenn er sich langweilt, dann langweilt sich wahrscheinlich auch unser Publikum.
Und dann gibt es aber auch Geschichten, die viel, viel länger sind, wie jetzt der 30-jährige Krieg, den ihr jetzt in eurem neuen Podcast besprecht.
Das stimmt.
Das stimmt, ja. Aber deshalb können wir solche Geschichten auch eben bei Geschichten aus der Geschichte nur schwer erzählen, weil wir würden da nicht die Geschichte des 30-jährigen Kriegs erzählen. Das heißt, für uns war auch klar, wenn wir so ein Thema angehen, wie es jetzt bei Plus Ultra der Fall ist, das muss auch eine längere Serie werden zu einem bestimmten Thema.
Ja.
Und wir haben es ja sogar so gemacht bei Plus Ultra, es ist ja nicht die Geschichte des 30-jährigen Kriegs, sondern es ist der Weg in den 30-jährigen Krieg.
Ja.
Wir gucken, wie kommt es zu dem Krieg und dann steigen wir auch wieder aus.
Ja, okay, gut. Also ihr steigt wirklich mit Tag des Kriegsbeginns dann wieder aus.
Nicht ganz, es gibt schon einen gewissen Ausblick, aber im Grunde ist die Geschichte erzählt, wenn die Schlacht am Weißen Berg oder so, das ist eine der ersten großen Schlachten, das ist, glaube ich, so das Einzige, was wir noch am Kriegsgeschehen so richtig erzählen.
Ja. Also wir beginnen ja eigentlich schon 20 Jahre vorher und versuchen das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. weil das für mich oder für uns, glaube ich, eben auch so das Spannende ist, einfach mal rauszufinden, warum, weil sonst in der Nacherzählung des 30-jährigen Kriegs, da kommt dann Fenstersturz und dann beginnt das Ding einfach und man weiß eigentlich gar nicht genau, warum, und das ist das, warum wir das so erzählen.
Ich bin sehr gespannt. Ich finde, 30-jähriger Krieg ist einfach, ist so eine Hausnummer, die in der Geschichte steht, aber die auch viel zu weit weg ist, dass man das, glaube ich, in der Schule auch wirklich ausführlich oder verständlich behandelt. Deswegen am 13. Dezember geht es, glaube ich, los. Ne?
Genau. 2 Folgen. Und dann jeden Freitag wieder 2.
Fantastisch. Ich würde sagen, wir haben heute auch eine etwas längere Geschichte vor uns. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal rein. Es ist nicht wie sonst irgendwie ein Fall oder ein Verbrechen. Es werden mehrere Verbrechen sein.
Bei 500 Toten, die du da erwähnt hast, ja, glaube ich das gerne.
Die gehen wir nicht alle durch, aber
das sind nur die Toten. Schon,
ja. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Begleitmaterial sehen wollt, dann schaut gerne mal bei Instagram bei Was schmeckt dahinter vorbei. Bewertet, abonniert. Das freut uns auch immer sehr. Fangen wir an, oder?
Ja, was hat's mit der Purple Gang auf sich?
Richtig.
Erzählt.
1902 ist Detroit eine aufstrebende Stadt. Ein gewisser Henry Ford steht kurz davor, sein erstes Automobil zu bauen und der Stadt ihren Spitznamen The Motor City zu verleihen. Auch der Schuhmacher Harry Bernstein findet nach einer langen und entbehrungsreichen Reise hier eine neue Heimat. Wenige Jahre zuvor entschied er sich, wie viele andere polnische und russische Juden, Europa zu verlassen. Der russische Zar Alexander III. Sah in den Juden eine Gefahr und hetzte das Volk gegen sie auf. Für viele Millionen Juden versprachen die USA Hoffnung auf ein neues, friedliches Leben. In New York hat der junge Harry Bernstein als Schuhmacher allerdings keinen Erfolg. Er muss weiter in den mittleren Westen. Detroit wird seine letzte Hoffnung. 1902 bezieht Harry Bernstein mit seiner Familie eine Wohnung im Osten der Stadt, im jüdischen Viertel in der Gratiot Avenue. Das Leben hier ist hart. Die Zeitung Jewish American beschreibt den Stadtteil später wie folgt. Hier stehen Häuser, die eigentlich unbewohnbar sind. Alte, baufällige, verschmutzte und infektiöse Behausungen, wo Menschen zu existieren versuchen und eine junge Generation heranwächst. Zu dieser jungen Generation gehören auch die Bernstein-Kinder. Die Töchter Eva, Jenny und Ida, sowie die Söhne Abe und Joe. Bald kommen 2 weitere Kinder hinzu, Raymond und Isidore. Über das Leben der Töchter ist wenig bekannt, doch das Leben der Söhne, insbesondere von Abe, Joe und Raymond, ist dafür umso besser dokumentiert. Gemeinsam besuchen die Brüder die Bishop School. Hier sind die Schüler in 2 Gruppen unterteilt, die normalen Kinder und die Problemkinder, die mit harter Hand auf die richtige Spur gebracht werden sollen. Einmal dürft ihr raten, in welcher Gruppe die Bernstein-Brüder landen. Es kommt, wie es kommen muss. Die Schule wird so ungewollt zur Kaderschmiede der zukünftigen kriminellen Elite Detroits. Das Klassenzimmer der Bishop School wird zum ersten Versammlungsort der Purple Gang. So werden sie zwar erst viele Jahre später von Journalisten und Ermittlern genannt, ich verwende den Begriff schon jetzt einmal, da der harte Kern der Purple Gang, bestehend aus 15 Jungs, auch schon hier auf dem Schulhof zusammen ist. Anfangs erledigen sie kleinere Jobs für die älteren Gangster der Stadt. Ihre Eltern nennen diese Trombenix, ein jiddischer Begriff für Taugenichtse, die faul sind und angeben, ohne etwas erreicht zu haben. Doch die Worte der Eltern haben längst keinen Einfluss mehr. Die Jungs sehen, wie leicht sich mit Wetten, Glücksspiel und kleinen Raubzügen Geld verdienen lässt. Sie haben Blut geleckt und Blut fließen lassen. Das Leben in der Gratiot Avenue, wo die Brüder aufwachsen, ist rau. Es war zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches, dass sich Jugendgangs gegenseitig überfielen oder töteten, sei es aus Langeweile oder einfach, weil jemand komisch geguckt hat. Besonders Joe Bernstein fiel in diesem Umfeld bald als Starker auf. Ein weiteres jiddisches Wort, mit dem man eine kleine Person bezeichnet, die sich mit roher Gewalt einen großen Namen gemacht hat. Diese Reputation bringt der Gang um die Bernstein-Brüder jetzt die wirklich wichtigen Jobs in der neuen Branche ein, die sich in Michigan breit macht. Am 7. November 1916 waren die Bürgerinnen von Michigan dazu angehalten, in einer Volksabstimmung über das Verbot von Alkohol zu entscheiden. Einer der Befürworter dieses Verbots ist Henry Ford. Und der Unternehmer kann jubeln. 55,4% stimmen für das Verbot. Fortan will er das Gesetz nutzen, um seine Mitarbeiter zu disziplinieren. Jeder, der nach Alkohol riecht, wird auf der Stelle gefeuert.
Darf ich kurz da rein und fragen, war der Alkoholkonsum damals wirklich so eklatant groß und schlimm, dass da so ein Need war, den zu stoppen?
Ich glaube, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber es war, glaube ich, auch ein kultureller Zeitgeist, dass der Verzicht, glaube ich, sehr sehr im Vordergrund stand. Also ich meine, Henry Ford ist eh eine etwas, sagen wir mal, komplizierte Persönlichkeit. Und dass sozusagen dieser Wunsch der Züchtigung oder des Verzichts da einfach, das war ein Zeitgeist.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Ende jener Zeit, als es viele Reformbewegungen gegeben hat. Also diese Reformbewegungen, die so im 19. Jahrhundert beginnen, so aus, vor allem aus Großbritannien kommen und dann in die USA kommen, wo eben nicht nur Verzicht auf Alkohol, sondern auch Verzicht auf Fleisch und solche Dinge und Verzicht auf Kaffee. Es hat da manche gegeben, da hat man einfach gar nichts mehr essen dürfen, außer wirklich so die Bare Essentials. Und ich glaube, gerade bei der Prohibition, da kommen unterschiedliche Dinge dazu. Aber natürlich, Alkohol ist schon ein großes Problem gewesen, also so ist es nicht.
Vor allem aufgrund der Branntweinpest. Also du hast ja dann ab, ich glaube, frühes 19. Jahrhundert beginnst eben, dass die Leute nicht nur Bier trinken, sondern vor allem auch Schnaps. Und Schnaps führt dann eben dazu, dass das Alkohol wirklich auch zum großen Problem wird, gerade bei eben Bevölkerungsgruppen wie Arbeiterinnen und Arbeitern.
Und lange Zeit, bevor es da die Schutzmechanismen gegeben hat, war es dann auch so, dass die dass auch Kinder gearbeitet haben und dann zum Beispiel in Großbritannien sind die öfter mal mit Alkohol bezahlt worden. Also da war es dann auch so, dass vor allem, und das hat natürlich das Problem noch um einiges schlimmer gemacht, wenn dann Alkohol als Zahlungsmittel hergenommen wird. Also dass es ein großes Problem war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA, ich glaube, das ist nicht abzustreiten.
Und dann kommt es tatsächlich zum Verbot. Am 1. Mai 1918 tritt der Zusatzartikel in der Verfassung von Michigan in Kraft. Der Bundesstaat im Norden der USA ist einem nationalen Verbot damit um gut 2 Jahre voraus. Dieser Vorsprung sollte der Purple Gang später einen riesigen Vorteil gegenüber allen anderen Gangs des Landes verschaffen. Denn der Plan des Kongresses ging alles andere als auf. Das Verlangen der Amerikaner nach Alkohol und vor allem nach Whisky war ungebrochen. Sie mussten nur einen anderen Weg finden, um daran zu kommen. In sogenannten Blind Pigs, die überall in der Stadt aus dem Boden sprießten, wurden sie fündig. Diese Läden sahen von außen wie ganz normale Shops aus, doch hier bekam man unter der Theke frischen, illegalen Alkohol. 1918 gab es rund 800 Blind Pigs in Detroit. Bis 1925 stieg die Zahl der Blind Pigs auf angeblich 15.000 an. Sie sind einer der Hauptwege, Alkohol unter das Volk zu bringen. Und für die Gangs der Ort, an dem sie ihr Geld eintreiben. Denn wer Alkohol verkauft, steht entweder unter dem direkten Einfluss der Gangs oder zahlt ein ordentliches Schutzgeld. Und das muss eingetrieben werden. Hier kommen wir wieder auf die Bernstein-Brüder und ihre Freunde zurück. Denn Anfang der 1920er Jahre beherrschen sie noch nicht das Geschäft mit dem illegalen Alkohol. Sie arbeiten für die Oakland Sugarhouse Gang. Eine Gruppe von Kriminellen, die gut 8 bis 10 Jahre älter sind als sie. Bei ihnen lernen sie das Einmaleins der Mafia-Kunst. Eine Zeit lang geht das auch gut, bis die Lehrlinge rebellieren und ihre Meister stürzen.
Ich muss wirklich sagen, ich habe mein Wissen über die Prohibition aus Der Pate und Peaky Blinders. Mich erinnert es bis jetzt sehr stark an diese Peaky Blinders-Brüder.
Ja. Mhm. Es ist auch wirklich faszinierend. Das ist zu der Purple Gang ist ganz, ganz wenig dokumentiert. Es gibt keine Serien, es gibt keine größeren Dokumentationen, obwohl zumindest Bücher und Artikel doch reichlich vorhanden sind. Ja, die Bernstein-Brüder, Raymond, Joe und Abe. Ich schicke euch jetzt mal die Bilder von den Bernstein-Brüdern. Was sagt ihr?
Auf den Bildern sieht es ja aus, das sind ja alles Polizeibilder, oder? Also gerade diese Profilbilder deuten darauf hin, das heißt früher oder später, irgendwann wurden sie doch verhaftet.
Ja.
Du spoilerst hier dann.
Also ein kleiner Spoiler, aber wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, dass sie auch wieder zu Fall gebracht werden. Ja, also ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass das Brüder sind.
Ja, ich wollte sagen, eine Verwandtschaft ist wirklich nicht von der Hand zu weisen. Die haben alle die gleiche Kopfform. Mhm.
Und die Augenbrauen oder Augenpartien, finde ich, sind sehr markant. Mhm. Was sagt ihr?
Ja. Und wie es halt für die Zeit ist, trotz krimineller Machenschaften, recht elegant gekleidet auch.
Ja.
Auch da wieder Peaky Blinders.
Ja, Peaky Blinders ist ja lustig, weil die Zeit, ich meine, es ist natürlich ein anderer Kontinent, aber die zeitlich passt es ja auch. Da ist ja auch ein großer quasi ein Erzählstrang. Da geht es ja auch um die Erlebnisse während dem Ersten Weltkrieg. Also das ist ja eh auch gerade die, sind ja Rückkehrer eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg. Einige der Brüder. Und zeitlich passt es also auch ganz gut, ja.
Ist einer von denen der Anführer?
Ja, der Abe unten rechts, das ist, später gilt er als Anführer. Ich meine, die Bilder sind jetzt auch aus unterschiedlichen Zeiten. Also, ne, die sind, der Abe ist auf dem Bild ein bisschen jünger, die anderen sind ein bisschen älter. Also, es passt jetzt nicht ganz zeitlich zusammen, aber Abe gilt als der Anführer, wobei die drei Brüder, die haben unterschiedliche Geschäftsbereiche, würde ich mal sagen, übernommen. Weil neben dem Alkoholschmuggel hat man natürlich, wenn man dann einmal am Werk war, auch noch die Wettgeschäfte, die Bordelle, die Casinos etc. mitgenommen. Aber was, glaube ich, wichtig in dem Kontext ist, das konnten die sich später alles erst finanzieren durch den Alkoholschmuggel. Also sozusagen, das kam dann später dazu. Und da haben sie sich diese Geschäftsbereiche, würde ich mal sagen, haben sie sich ein bisschen aufgeteilt.
Aber gerade solche Gangs, und man sieht es ja in den Bildern auch, die werden ja doch häufig auch so ein Stück weit romantisiert. Mhm. Also weil man eben so das Gefühl hat, die waren elegant angezogen. Es gibt ja auch dieses Klischee von einem Gentleman-Gauner und so, also denen man nicht so richtig böse ist, weil sie eben so den Eindruck vermitteln, dass sie eben so ein Stück weit Teil ihrer Zeit waren.
Gute Manieren haben.
Genau, ja.
Zwar gerade jemand den Kopf geschossen, aber hey, er hat gute Manieren. Wobei man, glaube ich, auch dazu sagen muss, das ist natürlich schon Absicht damals gewesen, dass sie das so gemacht haben, weil der Weg vieler ist ja eigentlich nicht der, dass sie dann quasi sterben wollen als Kriminelle, sondern man beobachtet es ja auch oft, wenn irgendwann ist dann die Zeit, wo sie versuchen, legitime Geschäfte zu machen, weil du von Peaky Blinders gesprochen hast. Peaky Blinders ist ja auch so, da versuchen sie dann in Geschäftsbereiche zu kommen, die eben legitim sind, und da hilft es natürlich, wenn man nicht Zeit seines Lebens als Brutalo irgendwie durch die Gegend geht und Leute von der Straße verprügelt, sondern wenn man wie ein eleganter Geschäftsmann rüberkommt, der halt im Hinterzimmer dann die kriminellen Geschäfte macht.
Mhm. Die Metamorphose, die Bushido gerade auch durchmacht.
Was jetzt so gesagt?
Ich habe ja gerade schon gesagt, die Lehrlinge wenden sich gegen ihre Meister, weil die Purple Gang hat, sagen wir, Anfang, Mitte der 20er Jahre sind sie eine Gruppe von vielen. Und dann gibt es aber ein Ereignis, mit dem sie ihre Macht oder ihre Vormachtstellung festigen.
Die heißen aber schon Purple Gang, als sie noch die Lehrlinge sind.
Ja, wollte ich später nochmal drauf zurückkommen. Dieser Name ist, der festigt sich erst gegen Ende der 20er Jahre. Und wie so oft ist der Ursprung solcher Namen nicht ganz geklärt. Also es gibt Berichte, die sagen so, irgendein Journalist hat das irgendwann mal als erster verwendet. Dann gibt es einen anderen Bericht, der sagt, es gab Ladenbesitzer in dem Viertel, die diese Jungs mit altem, verrotteten Fleisch verglichen haben, das eben schon lila, schon purple war. Und ich verwende den aber jetzt die ganze Zeit schon synonym, damit wir sozusagen diese Gruppe irgendwie fassen können, die eben eigentlich von Anfang an gleich war. Die Bernstein-Brüder und ihre Freunde beginnen also Fuß zu fassen in der Unterwelt von Detroit. Sie arbeiten hauptsächlich für die sogenannte Oakland Sugar House Gang. Und der Name kam nicht von ungefähr. Die Gruppe etablierter Gangster nutzte ein legales Gesetz aus, um ihr illegales Geschäft aufzubauen. Denn auch wenn Alkohol grundsätzlich verboten war, war es nicht verboten, für den Eigengebrauch Wein und Alkohol zu brauen. Und dafür brauchte man Zucker. Genauer gesagt Maiszucker. Und den verkaufte die Oakland Sugar House Gang. Das war das offizielle Geschäft. Denn hinter der Fassade hatte sich die Gang ein Netz aus illegalen Destillerien und Fabriken zum Strecken von Alkohol aufgebaut. Anfangs erledigen die Jungs der Purple Gang einfache Botengänge, doch schon bald übernehmen sie wichtigere Aufgaben, auf der anderen Seite des Flusses. Hier in Kanada war Alkohol weiter frei erhältlich. Der Schmuggel über die Grenze war also außerordentlich lukrativ. Und noch lukrativer, wenn man nicht mal für den Alkohol bezahlen musste. Die Purple Gang beginnt also mit Überfällen auf der kanadischen Seite. Sie stoppen Lieferwegen und zwingen die Fahrer, ihnen den Alkohol, meist Whisky, widerstandslos zu übergeben. Dann müssen sie die Flaschen mit kleinen Schnellbooten nur noch auf die andere Seite des Detroit River fahren. Bald spricht man in der Stadt daher nur noch von der Little Jewish Navy. Der Name wird später noch einmal wichtig. Durch die Überfälle wird nicht nur klar, wie wenig die Bernstein-Brüder vor Gewalt zurückschreckten, sondern auch, wie die Rollen verteilt waren. Während Abe organisiert und aus dem Hintergrund agiert, sind Joe und Raymond die Männer fürs Grobe. Aber den Brüdern wird irgendwann klar, auch wenn ihre Überfälle erfolgreich sind, das große Geld liegt woanders. Sie müssen den Alkohol selber herstellen und den kanadischen Whisky selber strecken. Ihnen spielt in die Karten, dass sich ihre Mentoren, die Oakland Sugar House Gang, nach und nach in internen Streitigkeiten verliert und ihre Konflikte bald offen austrägt. Ein Machtvakuum tut sich auf. Auf diesen Moment haben die drei Brüder nur gewartet. Am 28. März 1927 schlagen sie zu. Um 4.45 Uhr am Morgen erschüttert das Rattern von Maschinengewehren die Stille der Stadt. Kurz danach hören die Nachbarn schnelle Schritte auf der Hinterhaustreppe, Reifen quietschen und die Mörder sind geflohen. Als die Polizei am Tatort eintrifft, wird klar, hier wollte jemand ein Zeichen setzen. Zum ersten Mal wurden in Detroit Maschinengewehre als Tatwaffe verwendet. Das Ausmaß des Massakers erschüttert die Stadt. Vor dem Apartment 308 in der Mila Flores Avenue liegen drei tote Männer. Einer von ihnen, Frank Wright. Er hatte es nicht nur gewagt, Schutzgeld von Wettanbietern einzutreiben, die von der Purple Gang kontrolliert wurden. Nein, zusätzlich hatte er einen der wichtigsten Männer der Purple Gang auf dem Gewissen, Johnny Reed. Der war zwar kein direktes Mitglied der Gang, aber ein unverzichtbarer Verbündeter. Reed hatte für die Brüder Entführungen und Erpressungen durchgeführt, vor allem aber besaß er unzählige Saloons und Blind Pigs, die als Umschlagplätze für den geschmuggelten Alkohol dienten. Letztendlich war Frank White ein ganz normaler Auftragskiller. Von einem Unbekannten bekam er den Auftrag, Johnny Reed umzulegen. Es sollte sein letzter Job sein. Das Mila Flores Apartment Massacre blieb offiziell ungeklärt. Doch das war tatsächlich zweitrangig, denn jeder in Detroit wusste, wer dafür verantwortlich war. Im März 1927 wird klar, die Purple Gang möchte das Machtvakuum der Oakland Sugar House Gang ausfüllen. Und wer sich ihnen in den Weg stellt, wird gnadenlos ausgelöscht. Mit dem brutalen Massaker machen die Bernstein-Brüder klar, es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. So, das war das erste große Massaker, mit dem sie ihre Macht gefestigt haben.
Ja, ich hätte ja jetzt gedacht, dass die ihre Muttergang sozusagen oder Vatergang irgendwie umlegen.
Ja.
Wenn es da so ein Machtvakuum gibt und die zerstören wollen. Aber das überrascht mich, dass sie ihre Macht einfach anders demonstriert haben.
Ja, also sie mussten das gar nicht mehr machen, weil die sich selber so ein bisschen von innen heraus zerstört hatten, Streitigkeiten hatten und dann am Ende schwach waren. Und da werden wir jetzt auch noch öfters drauf zurückkommen. Das ist generell ein, ich glaube, in der Mafia-Welt ein wiederkehrendes Stilmittel, würde ich es mal sagen, dass wenn eine Gruppe zeigt, dass der innere Zusammenhalt nicht mehr ganz so stark ist wie
vorher
oder wie das auch von außen aussieht, dann machen sie sich angreifbar und öffnet die Tür für eine neue Gruppe.
Erinnert mich ein bisschen an das Valentine's Day Massacre. Das ja, wann findet das statt, von dem du vorhin gesprochen hast? Ende der 20er ist das, oder?
1927.
27. Ah ja, weil das Valentine's Massacre ist ja dann zwei Jahre später. Das ist ja auch eines der, also ist ja quasi die Al Capone-Geschichte und ist auch ein bisschen was, also ein bisschen das Ende von Al Capone, glaube ich, auch einläutet dann.
Da ist die Purple Gang tatsächlich auch involviert im St. Valentine's Massacre. Das habe ich jetzt komplett rausgenommen, weil das zu
da
weit gegangen wäre.
Da gibt es wahrscheinlich zu viele, wo sie involviert waren zu jener Zeit.
Nach dem Mila Flores Massacre hat die Purple Gang jetzt in Detroit relativ freie Hand und beginnt eigentlich so ihre Macht immer weiter auszubauen. Das ist auf der einen Seite gut für sie, auf der anderen Seite zieht dieses Massaker jetzt auch die Aufmerksamkeit stärker auf diese Gruppe und auf die Mitglieder der Gruppe. Und man fragt sich in der Stadt schon so ein bisschen, wie kann das denn sein, dass sie so frei handeln können und da niemand einschreitet. Der Druck auf die Polizei von Detroit wird größer. Warum wird nicht ermittelt? Warum sind die Mitglieder der Purple Gang unantastbar in der Stadt? Antworten auf diese Frage finden sich früher, als es der Bernstein Gang lieb ist. Vivian Welch ist Polizist in Detroit. Ein junger, aufstrebender Polizist, der rasch Karriere gemacht hat. Und der sich neben der Arbeit sein Taschengeld aufbessert. Wenn er mit seinen Kollegen wieder einmal eine illegale Brennerei entdeckt, schauen sie für einen gewissen Betrag auch gerne mal weg. Das geht eine Weile gut. Doch nicht nur die Purple Gang wird in dieser Zeit immer dreister, auch Vivian Welch. Als der Polizist wieder einmal damit droht, die Purple Gang zu verraten, wenn sie ihm nicht mehr Geld zahlten, haben die Bernsteins genug. Sie lassen Vivian Welch auf offener Straße erschießen. Anschließend überfahren die Killer seinen Körper mehrmals mit dem Fluchtwagen. Der brutale Vergeltungsschlag macht klar, im Polizeisystem gibt es Menschen, die die illegalen Schmuggler deckten. Und dass die Purple Gang sich ihrer Macht sehr bewusst ist. Auch für die Öffentlichkeit wird jetzt klar, Detroit hat ein Problem. Und dieses Problem heißt Purple Gang. Am 4. Februar 1928 verhaften die Ermittler Abe Bernstein. Zwar kommt er auf Kaution schnell wieder frei, aber die Botschaft ist klar. Wir sehen dich. Die Schlinge zieht sich zu. Aber anstatt in den Untergrund abzutauchen, treten die Bernstein-Brüder die Flucht nach vorne an. Sie wissen, nur wenn sie sich mit den Gangs in New York und Chicago zusammenschließen, können sie ihre Macht erhalten und weiter Alkohol importieren und verkaufen. Vor diesem Hintergrund kommt es ein Jahr später zu einem der absurdesten Treffen der Mafia-Geschichte.
Von wie vielen Jahren sprechen wir denn da jetzt? Also jetzt ist 1928.
Genau, das waren jetzt, also jetzt seit dem Mila Forest Massacre ist nur ein gutes halbes Jahr vergangen. Aber die operieren ja schon seit locker 5, 6, 7 Jahren in der Stadt.
Ja. Stimmt natürlich, ja.
Ende der 1920er Jahre leben die Bernstein-Brüder ein glamouröses Leben. Jeder von ihnen besitzt eine repräsentative Villa in Palmer Park, einem der vornehmsten Bezirke von Detroit. Über ihr Familienleben ist wenig bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass ihre Frauen von mehreren Hausangestellten unterstützt wurden bei der Erziehung der Kinder. In der Stadt sieht man sie meist in einem blitzsauberen, modernen Auto. Sie tragen schicke Anzüge, gehen ausschließlich in den besten Restaurants der Stadt essen. Von dort organisieren sie ihre Geschäfte. Nicht nur den Alkoholschmuggel, auch das Casino-Geschäft, die Wettbüros und die Bordelle haben sie mittlerweile übernommen. Auch Juwelenraube führen sie hin und wieder durch. In der Stadt können sie sich trotzdem frei bewegen. Man weiß, wer sie sind. Und die Bernstein-Brüder wissen auch, hier verdienen alle mit. Niemand wird je gegen sie aussagen. Doch als nach dem Mord an Vivian Welch die Ermittlungen in den Polizeibehörden stärker werden, ist der Zeitpunkt gekommen, Veränderungen anzuschieben. Abe Bernstein weiß, dass sie nicht allein überleben können. Sie müssen etwas tun, das in der Welt der Mafia eigentlich nie vorkommt. Sie müssen sich mit ihren Feinden zusammentun und Kräfte bündeln. Und das passiert auf einer der verrücktesten Versammlungen, die es wohl in der Geschichte der Mafia je gegeben hat. 1929 versammeln sich die größten italienischen und jüdischen Gangs, unter anderem aus Chicago, Kansas City, New York, Boston, Cleveland und natürlich Detroit, in einem Hotel in Atlantic City, um das illegale Alkoholgeschäft in den USA aufzuteilen. Hier wollen sie klären, wer welche Zuständigkeiten hat und wer welche Territorien bekommt. Das Treffen in der Casino-Stadt gilt als die Geburtsstunde des organisierten Verbrechens. Wie mächtig die Purple Gang mittlerweile ist, wird auch klar, als sich Al Capone meldet und Ansprüche auf den Detroit River erhebt. Der mächtige Mafia-Boss aus Chicago möchte hier selber Alkohol schmuggeln. Aber Abe Bernstein reichen 4 Worte, um die Diskussion zu beenden. Er sagt nur, "That is our river." Mehr braucht es nicht. Al Capone macht einen Rückzieher. Er weiß, es lohnt sich nicht, sich mit der Purple Gang anzulegen. Der Krieg würde ihn mehr kosten, als er gewinnen könnte. Und in dem Zusammenhang intensiviert sich dann auch nochmal die Zusammenarbeit zwischen der Purple Gang und Al Capone in Chicago, weil er einfach sagt, okay, dann besorgt mir den Alkohol einfach ordentlich. Die Ergebnisse der Konferenz zeigen sich auch schnell in Detroit. Die Purple Gang übernimmt die letzten großen Blind Pigs und Speakeasies in der Stadt und errichtet ein Monopol. Ihr System ist effizient und skrupellos. Importierter kanadischer Whisky wird gestreckt, mit Wasser und künstlichen Aromen versetzt und dann neu etikettiert. Aus einer Flasche des kanadischen Whiskys Old Log Cabin werden so 4 Flaschen Purple Gang Whisky, die ins ganze Land transportiert werden. Diesen Whisky gibt es übrigens heute noch. Ich habe gedacht, ob ich den noch bestelle, aber den muss man aus Kanada importieren. Das hätte jetzt ein bisschen zu lange gedauert.
Also den aber Original gibt es, den Purple Gang Whisky gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
Genau. Strecken mussten selber.
Aber so ein bisschen Wasser rein. Ich fand es interessant, dass die künstliche Aromen da eingesetzt haben. Habe ich mich gefragt, was das damals war. Aber ja. Ihre Fabriken laufen rund um die Uhr. 150 Standorte soll es in der Stadt gegeben haben, die gemeinsam Millionen einbringen. Nur die Autoindustrie macht zu dieser Zeit größere Umsätze. Ende der 1920er Jahre ist das Alkoholgeschäft in den USA über 215 Millionen Dollar groß. Heute wären das knapp 4 Milliarden Dollar. Das klingt erstmal viel, ich habe aber auch nochmal geschaut, was der aktuelle Wert des amerikanischen Alkoholgetränkemarkts ist. Das sind 240 Milliarden Dollar. Also es war schon sehr, sehr viel Geld für damals, aber im Vergleich zu heute ist das wirklich verschwindend gering.
Ich glaube, man muss es wahrscheinlich auch, wir haben vor kurzem nochmal darüber gesprochen, diese Vergleiche auch inflationsbereinigt. Und ich glaube, da muss man auch grundsätzlich ein bisschen vergleichen mit der grundsätzlichen Kaufkraft von damals versus heute. Also ja. Was damals überhaupt die Leute für Möglichkeit gehabt haben, Geld auszugeben für solche Dinge versus heute. Also ich glaube, es ist schon trotzdem ein riesiges Geschäft gewesen, obwohl es jetzt verschwindend gering ist im Vergleich zu einfach den Geldbeträgen, die heute umgesetzt werden.
Ja, es gibt noch zwei, drei andere Zahlen, die ich auch umgerechnet habe. Ich finde das auch immer so, es ist so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Es ist auf der einen Seite, hilft das schon, um ungefähr zu verstehen, was so die Verhältnisse sind. Aber ja, wie du sagst, so solche Zahlen muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja. Detroit ist das Herzstück dieses Marktes und die Purple Gang hält die Schlüssel in der Hand. Denn fast jeder Tropfen kanadischen Whiskys kommt durch Detroit. Kurz nach der Konferenz in Atlantic City stellt ein Weltereignis den Erfolg der Bernsteins aber auf die Probe. Der Schwarze Freitag läutet am 24. Oktober 1929 die Great Depression ein. Die Stimmung in der Stadt ist bald sehr angespannt, die BürgerInnen erschöpft. Und auch die Mitglieder der Purple Gang werden paranoid und machen sich mit dummen Attentaten angreifbar. Erst ermorden sie in einer Hotellobby den Radiomoderator Gerald Buckley, der sich öffentlich gegen die Purple Gang ausgesprochen hatte. Wenige Tage später erschießen sie auf offener Straße den jungen Arthur Mixon. Der Junge spielte mit Freunden auf der Straße. Als ihr Ball unter einem Tor durchrollt, kriecht er hinterher und blickt direkt in eine Fabrik der Purple Gang, wo der Whisky gestreckt wird. Einer der ältesten Freunde der Bernsteins, Philip Keywell, rennt dem Jungen hinterher und erschießt ihn vor seinen Freunden auf offener Straße. Wenig später ist Philip Keywell das erste offizielle Mitglied der Purple Gang, das von einem Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Philip Keywell muss lebenslang ins Gefängnis. Das Ende der Purple Gang scheint 1930 nah. Doch ganz so leicht geben die Bernstein-Brüder nicht auf. Sie wollen ihre Macht ein weiteres Mal konsolidieren und die Probleme im Inneren bekämpfen. Doch mit dem geplanten Massaker läuten sie ihr eigenes Ende ein.
Bedeutete damals so eine Verhaftung eines Mitglieds auch, dass es im Inneren zu wackeln beginnt? Oder ist das noch kein Anzeichen dafür?
Ich glaube, was in dem Kontext wichtig oder interessant war, ist, dass es wirklich das erste oder dass einer aus dem inneren Zirkel sowas begangen hat und nicht irgendwie Auftragskiller, nicht, sagen wir mal, die kleinen
Handlanger,
sondern dass das einer von denen war, die auch schon damals mit auf dem Schulhof rumgeturnt sind und eigentlich zum festen Kern gehörten und dass die wirtschaftliche Schieflage dafür gesorgt hat, dass einfach dass so ein bisschen Unruhe ausgebrochen ist und sie halt einfach dumme Taten begangen haben, die man eigentlich nicht begehen würde, wenn's gut läuft.
Ja.
Wenn man sich sicher ist.
Ich meine, wenn so jemand verknackt wird, das ist natürlich viel problematischer, als wenn es einfach so ein Muscle ist, der die Drecksarbeit übernimmt, weil der hat natürlich ganz andere Einblicke und man kann mir vorstellen, dass die Nervosität dann relativ groß war, was der jetzt im Austausch für andere Dinge auspacken wird. Aber du hast gesagt, lebenslang hat es die Todesstrafe gegeben damals in
Das weiß ich gar nicht.
Also weil falls die Todesstrafe, ich meine, der Kinder war von der Straße erschossen, dann kann man vorstellen, dass er wahrscheinlich sonst die Todesstrafe kriegt hat, wenn es sie gegeben hätte und er deswegen wahrscheinlich lebenslang kriegt hat, weil er vielleicht ein paar Dinge erzählt hat.
Das habe ich tatsächlich gar nicht nachgeschaut, das ist aber ein richtiger Punkt, weil eigentlich, also einen viel härteren, schlimmeren Mord gibt es eigentlich nicht. Also von daher kann ich ja nochmal nachreichen. Hier kommt jetzt gleich eine Anmerkung der Redaktion. Also es ist genauso, wie Richard vermutet hat. In Michigan war die Todesstrafe zu dem Zeitpunkt im Strafrecht abgeschafft. Sie konnte lediglich für Verrat verhängt werden, aber sein Fall ist tatsächlich nie eingetreten. 1938 wurde in Michigan noch eine Person hingerichtet, allerdings nach Bundes- und nicht nach Staatsrecht. Seit 1962 ist die Todesstrafe in Michigan verfassungswidrig.
Sag mal, ich habe noch eine Frage zum Alkohol, den sie verkauft haben, weil sie haben ja vor allem diesen kanadischen Whisky gestreckt und verkauft. War das denn in Kanada recht oder haben die versucht, das zu verhindern?
Sie haben Alkohol verkauft.
Ja, habe ich nicht recherchiert. Aber so wie das klang, es war das wahrscheinlich Leben und Leben lassen wahrscheinlich. Weil so viel Whisky, wie die da importiert haben oder einfach rübergefahren haben, war das, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Geschäft für die. Also mein Gefühl geht eher in Richtung, wenn das aus unserem Land raus ist, dann haben wir damit ja nicht mehr viel zu tun.
Ja. Nee. Sondern die Aufgabe Kanadas, die Gesetze der USA zu schützen. Also.
Richtig.
Ja. Ja. Solange sie sie nicht mehr geklaut haben, wie am Anfang.
Weil du gerade einer von den Muscles gesagt hast, ich finde diese ganzen Mafia-Begriffe, die sind auch alle so fantastisch. Auch ein Begriff, der immer wieder kommt, ist Strong Arm. Das sind sozusagen die Personen, die halt einen starken Arm haben und Leute umlegen und halt, sagen wir mal, die
fürs Grobe
zuständig sind.
Gibt ja auch als Verb im Englischen, to strong arm someone. Das ist ein schön bildliches Wort eigentlich.
Ja.
Auch ein bisschen euphemistisch, aber es klingt ein bisschen schöner.
Ja, da sind wir wieder beim Verklären, ne?
Ja, richtig.
Thema Verklären. Ich habe mich auch bei den Bildern von den Massakern, also in diesem Buch, was ich hier gelesen habe, sind auch diese Massaker alle dokumentiert. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber Schwarz-Weiß-Bilder, die können noch so schlimm aussehen, das löst bei mir nicht so viel aus. Das ist einfach, da ist, für mich liegt da wie so ein Filter drauf. Das ist ganz komisch.
Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir Schwarz-Weiß-Bilder halt in erster Linie oder bewegte Bilder auch von alten Filmen kennen und das ist für uns, da ist für uns immer eine Distanz da, weil die für uns immer so ein bisschen theatralisch wirken und nicht so naturalistisch, wie wir Filme und Fotos und sonst wie kennen. Und dann schaut sowas halt gerne mal aus wie so eine gestellte Szene. Also das ist auch das Ding bei den, es gibt, glaube ich, auch Fotos von der vom Valentine's Day Massaker und da hat man auch so das Gefühl, das ist quasi so, das ist so gestellt, ja, um das dann
fotografieren zu
können. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es nicht selten war, dass für diese Fotografien dann auch noch so ein bisschen die Leute in Form gelegt worden sind oder Sachen dazugelegt worden sind, damit es für die Zeitung irgendwie schöner ausschaut. Aber das kann natürlich auch ein Grund sein, warum hier für dich so eine Distanz da ist, weil es halt tatsächlich zu sehr nach so einer Theatervorstellung ausschaut.
Ja.
Ja, und was auch nicht so echt aussieht, also es gibt ja diese kolorierten oder diese nachkolorierten Bilder dann aus früheren Jahrhunderten und dann hat man gleich so das Gefühl, so die Leute könnten wirklich so gelebt haben. Und bei so Schwarz-Weiß hat man ja das Gefühl, ja gut, das, da hat man viel, viel mehr Distanz zu.
Ja. Es soll ja auch Leute geben, die der Meinung waren, dass früher einfach alles Schwarz-Weiß war. Da gibt's ja, es gibt ja einen Film dazu, Pleasantville. Habt ihr den nochmal gesehen?
Nee.
Wo jemand landet in einer Stadt, die ganz schwarz-weiß ist. Und also da ist alles schwarz-weiß und neue Ideen und quasi neuer Einfluss von außen sorgt dann dafür, dass Dinge farbig werden. Und das sorgt natürlich für Riesenprobleme in dieser Stadt. Also ist natürlich alles sehr metaphorisch, aber da geht es eben ursprünglich darum, dass alles schwarz-weiß ist.
Klingt spannend. Ich würde sagen, wir steigen mal in das letzte große Massaker der Purple Gang ein, 1931.
Mit dem sie nochmal zeigen wollen, wie mächtig sie sind.
Richtig. Auch im Jahr 1931 besteht die Purple Gang noch zu einem großen Teil aus den Problemjungs, die sich auf der Bishop School eine Schulbank teilten. Sie alle kamen aus schwierigen und armen Verhältnissen, bis auf einen, Solly Levine. Man kann sagen, er war das weiße Schaf in der Gruppe. Solly Levine wuchs in guten und beständigen Verhältnissen auf. Aber die Nähe zu den Bernstein-Jungs öffnete auch für ihn die Tür zur Unterwelt. Von Anfang an war er einer ihrer engsten Vertrauten. Solly Levine hatte ein gutes Gespür für Geschäfte und die richtigen Menschen, die ihm dabei helfen sollten. Doch bei drei Jungs aus Chicago sollte er einen verhängnisvollen Fehler machen. Für die Purple Gang organisierte Solly unter anderem den Transport von illegalem Whisky über den Detroit River. Dafür heuerte er drei Gangster aus Chicago an. Den Namen, den sie bekamen, habt ihr heute schon einmal gehört. Die Little Jewish Navy. Die drei machen ihre Arbeit so gut, dass Solly ihnen bald einen kleinen Teil der Stadt überlässt, in dem sie die Geschäfte der Purple Gang eigenständig führen sollen. Das geht eine Weile gut. Doch mit Beginn der Wirtschaftskrise beginnen sie gegen 1930 tatsächlich Überfälle auf die Purple Gang zu planen. Aus Sicht der drei Jungs verständlich. Sie wussten, dass die Purple Gang verwundbar war. Wenn sie unabhängig werden wollten, mussten sie jetzt angreifen. Das Problem war nur, ihr eigenes Geschäft stand auf ebenso wackeligen Beinen. Mit einem unabhängigen Wettgeschäft hatten sie sich verspekuliert und hohe Schulden gemacht. Die drei Jungs aus Chicago beschlossen also, den Alkohol, den sie von der Purple Gang bekamen, unter der Hand mit ordentlich Rabatt an die italienische Mafia in Detroit zu verkaufen. Dieser Deal brachte ihnen zwar schnell viel Geld ein, bedeutete aber auch ihr Todesurteil. Ray Bernstein, der das Tagesgeschäft der Purple Gang zu diesem Zeitpunkt überwachte, hatte genug. Im August 1932 setzte er einen Plan auf, wie er die Little Jewish Navy ein für alle Mal beseitigen konnte. Und das war gar nicht so einfach, denn die drei waren fast nie alleine, immer bewaffnet und vertrauten niemand. Außer Surly Levine. Der war für Ray Bernstein nun ein unwissender Köder. Am 16. September 1931 lockt Ray Bernstein Solly und seine Jungs unter einem Vorwand in eine Wohnung in der 1740 Collingwood Avenue. Er macht ihnen ein Angebot. Sie sollen das komplette Alkoholgeschäft in Detroit übernehmen.
Frage, lockt der den Solly und die drei Jungs dahin? Oder den Solly?
Ja, Solly und die drei Jungs aus Chicago sind da.
Okay.
Ray würde sich auf andere Geschäftszweige wie die Casinos, Bordelle und Wettbüros konzentrieren. Das Angebot war natürlich nicht ernst gemeint. Aber da es ein Geschäftstermin war, kamen die Jungs aus Chicago und Solly an diesem Tag unbewaffnet in das Appartement. Von der Purple Gang sind Ray Bernstein und drei seiner besten Männer vor Ort. Man sitzt zusammen, unterhält sich über dies und das, raucht ein paar Zigarren. Auf einmal fragt Ray, wo ist denn Scotty mit den Geschäftsbüchern? Ray gibt vor, nach ihm schauen zu wollen und geht nach unten. Er setzt sich in sein Auto und startet den Motor. Er lässt das Auto so lange aufheulen, bis Feuer aus dem Auspuff spuckt. Dann beginnt er laut zu hupen. Das ist das Zeichen für die anderen, mit dem Angriff zu beginnen. Sie machen kurzen Prozess mit der Little Jewish Navy und leeren ihre Revolver aus kürzester Nähe in die Körper der drei Männer. Innerhalb von wenigen Sekunden sind sie tot. Am liebsten hätten Bernsteins Männer auch noch Solly Levine erschossen. Der hat die drei ja schließlich gedeckt. Aber Ray Bernstein wollte, dass sein alter Freund verschont bleibt. Die drei Männer nehmen Solly Levine an sich und springen mit ihm in das Fluchtauto von Ray Bernstein. Nach einigen Minuten hält Ray mitten auf der Straße an. Er dreht sich zu Solly um, gibt ihm die Hand und sagt, ich bin dein Freund, Solly. Er gibt ihm Geld für ein Taxi und sagt, dass er zum Büro zurückfahren soll. Dort werden sie ihn später abholen. Aber dazu kommt es nicht. Die Polizei ist Ray Bernstein schon einen Schritt voraus. Detroit ist in den frühen 1930er Jahren an grausame Morde gewöhnt. Aber das Collingwood Massacre hebt die Gewalt auf ein neues Niveau. Drei Männer, unbewaffnet, die aus kürzester Distanz hingerichtet werden, mitten am Tag in einer ruhigen Nachbarschaft. Das ist zu viel. Solly Levine wird nach nur wenigen Stunden von der Polizei verhaftet und unter strengen Schutz gestellt. Er soll jetzt gegen die Purple Gang aussagen. Und schon in seinem ersten Verhör nennt er die Namen der Täter und verrät auch, dass Ray Bernstein das Fluchtauto fuhr. Zur gleichen Zeit bekommt die Polizei einen anonymen Hinweis, wo sich die Mörder aufhalten. Nur einer der vier schafft es, die Stadt rechtzeitig zu verlassen. Ray Bernstein ist es nicht. Der sitzt jetzt mit zwei seiner Männer auf der Anklagebank. Als der Prozess nur 6 Wochen nach dem Attentat beginnt, wird die Bedeutung dieser Gerichtsverhandlung schnell klar. Es dauert 4 Tage, die Jury auszuwählen. Danach werden sie an den Tatort gefahren, um sich selbst ein Bild zu machen. Zusätzlich werden 52 Zeugen vernommen. Bewaffnete Polizisten bewachen den Gerichtssaal, in dem 500 Zuschauer sitzen. Der Grundzeuge Solly Levine wird von 8 Polizisten rund um die Uhr bewacht. Seine Kaution liegt bei $500.000. Das wären heute ungefähr $10 Millionen. Und die Purple Gang? Die treibt pro Tag $2 mehr Schutzgeld ein, um den Prozess zu finanzieren. Denn der Anwalt von Ray Bernstein und seinen Männern muss alles geben. Aber seine Strategie ist mal mindestens zweifelhaft. Er argumentiert, dass Levine ja selbst in die Planung des Massakers verwickelt war und dadurch als Zeuge überhaupt nicht glaubhaft ist. Diese etwas irritierende Strategie geht nicht auf. Die Jury verurteilt alle drei Männer zu lebenslanger Haft ohne Bewährung. Im Gerichtssaal brechen Tumulte aus, die nur mit Gewalt wieder beruhigt werden können. Es ist vorbei. Ray Bernstein sitzt nun wirklich im Gefängnis. Die Purple Gang verliert eins seiner wichtigsten Gesichter. Seine Brüder Abe und Joe sind zwar noch auf freiem Fuß, aber der Bundesstaat Michigan wird ihnen nun auf einem anderen Weg das Leben zur Hölle machen.
Jetzt geht's dem Ende zu.
Es geht dem Ende zu auch, und ich meine, wir haben es ja schon angedeutet, die Prohibition dauert nicht Für immer.
Und die beiden, Abe und Joey, die jetzt noch auf freiem Fuß sind, wollen die jetzt weitermachen? Oder was ist der Modus? Ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen. Oder denken die sich so, okay, wir sind jetzt irgendwie auf uns alleine gestellt. Schauen wir mal, wie wir überleben können. Können die sich nicht an ihre Chicago-Gang wenden und sagen, hey, Leute, wir haben hier ein kleines Problem.
Naja, das sind ja nur so lange deine Freunde, wie sie dir, wie du ihnen was bringst. Und wie gesagt, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen, wenn du schwach wirst, dann wirst du ganz schnell aufgegessen, weil es einfach andere gibt, die dir das Geschäft wegnehmen wollen. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Jetzt komme ich in so eine Art Unternehmensberatung für Mafia rein, aber es ist einfach schwierig, wenn sie ihr Geschäftsfeld diversifizieren wollen. Das ist schwierig. Nein, weil du natürlich, du kannst ja nicht sagen, können wir uns da irgendwie einigen, sondern dann wirst du überrollt. Dann machen deine Gegner einfach Deals untereinander aus und dann bist du irgendwann weg. Früher oder später sind alle Gangs zum Scheitern verurteilt, meiner Meinung nach.
Willst du damit sagen, dass sich Verbrechen nicht lohnt?
Ach du Daniel, das kann man ja unterschiedliche Ansichten dazu haben. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Dass wenn es geklappt hätte, dann wissen wir wahrscheinlich davon nichts, weil sie es einfach wirklich sehr gut gemacht haben. Bei Hochstaplern ja genauso. Da draußen rennen ja gerade wahrscheinlich immer noch sehr viele Hochstapler rum, die möglicherweise irgendwann fallen oder eben nicht fallen, weil sie irgendwie auf irgendeinem Weg es rausschaffen.
Ja.
Nicht so Abe und Joe Bernstein, nehme ich an.
Eine schöne Überleitung.
Danke.
Kurz nach dem Prozess verabschiedet der Bundesstaat Michigan das Public Enemy Gesetz. Damit wird jede Zusammenarbeit mit polizeibekannten Kriminellen unter Strafe gestellt. Auch wenn es um legale Geschäfte geht. Das Ziel war es, den Kriminellen das Leben in Michigan quasi unmöglich zu machen. Die Anwälte der Purple Gang schaffen es zwar noch, dass das neue Gesetz nicht auf alte Taten angewandt werden darf, aber Abe und Joe Bernstein wissen, ihr Stündlein hat geschlagen. Nicht nur, dass ihr Bruder im Gefängnis sitzt, nein, auch das Geschäft mit dem Alkohol hat keine große Zukunft mehr. Der Wind im Land hat sich gedreht. Es war schon lange klar, dass die Prohibition kein Erfolg war und abgeschafft werden sollte. Am 20. Februar 1933 verabschiedet der US-Kongress schlussendlich den 21. Zusatzartikel zur US-Verfassung. Damit war die Prohibition offiziell beendet. Der Schwarzmarkt für illegalen Alkohol lebte trotzdessen noch eine Weile weiter, aber die Bernstein-Brüder wissen, hier lässt sich kein großes Geld mehr verdienen. Aber sind wir uns ehrlich, das ist für die Brüder auch nicht das größte Problem. Sie besaßen Villen in den Vororten von Detroit, in Florida und Kalifornien. Und genau dorthin hauen sie jetzt ab. Joe hatte sich schon seit längerer Zeit ein legales Geschäft im Ölbusiness aufgebaut. Das sollte ab jetzt Priorität haben. Und da das Public Enemy Gesetz ihm in Michigan alle Freiheiten nahm, war der Umzug nach Kalifornien ein leichtes. Auch Abe hatte ein neues Lebensziel, seinen Bruder Ray aus dem Gefängnis zu holen. Immer wieder versuchte er Hafterleichterungen für seinen Bruder durchzusetzen und ihn früher aus dem Gefängnis zu holen. Viele Jahre kämpfte er so unermüdlich ohne Erfolg. Erst als sich der Gesundheitszustand von Ray 1963 stark verschlechtert, wird er vorzeitig entlassen. Ein Schlaganfall hatte ihn zu dieser Zeit schon halbseitig gelähmt und seine Sprachfähigkeit stark eingeschränkt. 3 Jahre später stirbt Ray mit 61 Jahren im Krankenhaus der University of Michigan in Ann Arbor, gut eine Stunde westlich von Detroit. Ein paar Jahre später stirbt Abe an einem Herzinfarkt in einem Hotel in Detroit. Die einstigen Könige der Stadt, die Männer, die Al Capone in die Knie gezwungen hatten und mehr als 10 Jahre über Detroit geherrscht hatten, waren gefallen.
Sehr spannend. Sehr spannend.
Das ist echt eine super spannende Geschichte, von der ich zum Beispiel noch nie gehört habe, aber die natürlich auch sehr gut reinpasst in diese Zeit der 20er und 30er, wo diese Art des Verbrechens auch so hochkommt. Dieser Zeitgeist in den USA, der ist total interessant, ist der diese eine Zeit, die diese Gangs hat, und auf der anderen Seite ist das aber auch die Zeit, in der das FBI groß wird, wo John Hoover das FBI groß macht, um diese Gangs dann eben zu Fall zu bringen. Und das ist nicht nur was in Filmen gut funktioniert, sondern auch was, glaube ich, die USA sehr stark prägt in den 20er und 30er Jahren.
Ja, zusammen mit der Wirtschaftskrise, das war einfach ein Pulverfass. Und ich habe das so abmoderiert, wie sie ziehen nach Kalifornien und they lived happily ever after. Ganz so war es jetzt auch nicht, sondern es gibt auch immer wieder Berichte, die dann Abe als Berater für Jugendkriminelle irgendwie darstellen. Also er hat dann auch noch aus Kalifornien heraus seine Finger überall mit im Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass, wo wir gerade drüber gesprochen haben, oh, gehen sie dort oder nehmen sie den leichten Weg raus. Die waren auch immer noch in Geschäfte involviert.
Ja, ich glaube, das ist auch schwer, das komplett aufzuhören, wenn das eigentlich dein ganzes Leben bestimmt, weil es ja damals auch wahrscheinlich keine Resozialisierungsmaßnahmen gegeben haben wird, um Leute wieder in die richtige Spur zu bringen, oder?
Ja, beziehungsweise, ich meine, die hätten sich schon auch, glaube ich, zur Ruhe setzen können, weil die drei, also nicht alle in der Purple Gang, aber zumindest die drei, die hatten auch eine gute Mark verdient, ne? Also die haben ein gutes Leben gelebt und hatten, wie ich es ja gesagt habe, das Geld auch aus dem Bundesstaat rausgebracht, weil in Michigan waren sie im Grunde persona non grata, aber in das hätte ich eigentlich nochmal nachschauen sollen, was in Kalifornien zu der Zeit los war, weil da habe ich mehrere Namen gelesen, die nach Kalifornien gegangen sind. Da muss es gesetzliche Regelungen noch gegeben haben, dass es ein bisschen freier und ein bisschen offener war, dass sie sich dort niedergelassen haben.
Es war gerade zu der Zeit, deshalb ist ja das FBI auch so wichtig, weil du hattest keine bundesländerübergreifende Organe, die da wirklich hätten Handhabe gehabt. Und da war das FBI eben so wichtig, weil die konnten das eben.
Ich glaube, du hast ja das so auch ein bisschen angesprochen, diese Problematik in deiner Folge Artischockenkrieg.
Artischockenkrieg, oder? Ja, das war auch ein Mafiakrieg, ja.
Da ist ja auch so drum gegangen, dass sie importiert werden aus Kalifornien, glaube ich, nach New York, und da hast du ja auch nicht wirklich diese staatenübergreifende Kooperation gehabt zwischen den.
Die Artischockenfolge, die klingt sehr, sehr spannend.
Nach einem Food Crime vor allen Dingen.
Ja, es ist auch Food Crime, ja. Ja, da haben wir euch was weggeschnappt oder was. Ja.
Aber wisst ihr noch welche Folge?
Ja, kann ich schon nachschauen. Die Artischockenfolge ist Folge 344 und die spielt auch so in den Anfang 1930er Jahre und ist wahrscheinlich so die kalifornische Version der Purple Gang-Geschichte, die du jetzt erzählt hast. Und es geht um Artischocken, nicht um Alkohol. Aber die verkaufen eben die Artischocken aus Kalifornien in New York und machen damit ein Millionengeschäft.
Sehr, sehr cool.
Die verlinken wir, oder?
Die verlinken
wir. In unseren Shownotes. Ich wollte kurz noch sagen, das hat gar nichts mit dieser Geschichte jetzt so krass historisch zu tun, aber ich war ja kürzlich wegen deiner Hochzeit in Detroit und bin mit dem Zug auf dem Weg nach Chicago an Ann Arbor auch noch vorbeigefahren. Mhm. Das ist also das erste Mal für mich in einer Folge, in der ich so ein bisschen ein Gefühl für die Orte habe, die sehr weit weg sind, weil häufig spielen die ja irgendwo. Und ich war da noch nie. Und heute dachte ich, ah ja, nee, klar, kenne ich.
Ja.
Das war schön.
Sehr gut. Also du bist mit dem Zug gefahren?
Ja, ich bin mit dem Zug von Detroit nach Chicago gefahren. Eine sehr schöne Strecke.
Ja, ja. Ja,
glaube ich. Ich mag ja den Midwest auch grundsätzlich sehr gern. Ich finde, das ist eine super schöne Gegend eigentlich.
Nur zu empfehlen, da mal hinzureisen, weil auf das haben viele nicht auf der Karte. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War super spannend. Na, lustig finde ich auch dieses Konzept dann einfach Geschichte erzählen und dann Raum geben, um ein bisschen diese Sachen zu besprechen, weil bei uns ist halt so, wir erzählen die Geschichte und am Schluss machen wir dann rekapitulieren wir dann das Ganze und so. Das finde ich sehr gut, um es so ein bisschen aufzulösen.
Dankeschön.
Und das ist auch tatsächlich eine Geschichte, die hätten wir auch gerne erzählt. Also, ja.
Also vielleicht veröffentlicht so die Folge nicht. Und du bereitest einfach, schickst du mir vielleicht einfach dein Skript zur Orientierung.
Alles,
und,
dann du, alles gut, Buch noch drauf. Ich sag mal so.
Also ein schöneres Kompliment kannst du ja jetzt eigentlich nicht geben, oder? Von deinem Lieblingspodcast.
Ah. Ja, vielen, vielen Dank. Ich kann euch auch sagen, es gibt noch sehr viele Gestalten, Personen, Geschichten in diesem Kosmos, die alle noch erzählenswert sind. Also das ist, ich habe mir jetzt auch infolgedessen noch ein weiteres Buch bestellt, was auch so Mitte 20er, 30er Jahre spielt, von einem Jazzmusiker, der aus Chicago gekommen ist und dann nach New York gezogen ist. Und der hat eine Biografie geschrieben, die aber in weiten Teilen auch eine Mafia-Geschichte über Chicago und New York ist. Das ist jetzt meine Weihnachtslektüre. Ich bin fix. Vor allem soll das auch ein gutes Buch sein, was schön geschrieben
handwerklich
gut gemacht ist.
Wie heißt der Jazzmusiker?
Milton Mesrow, glaube ich.
Mesrow.
Ich hab das
Warte mal, ist das nicht der Typ, der berühmt worden ist dafür, dass er dass er Marihuana verkauft, dass es so geheißen hat, ah, der hat den besten Ding. Ich glaube, Louis Armstrong hat selber auch gesagt, dass der Mesro der ist, der die...
Ich glaube, der hat Louis Armstrong gemanagt eine Zeit lang, habe ich glaube ich, irgendwo so im Hinterkopf.
Ja, ja, genau. Den erwähne ich in meiner Folge über Marihuana, Episode 420. Deswegen ist lange Zeit auch in der Jazz-Szene Cannabis bezeichnet worden als The Maz, also nach seinem Namen, beziehungsweise Mazzarola haben sie einen dicken, gut gedrehten Joint genannt.
Von einem Strong-Arm gedreht.
Oder du brauchst einen Strong-Arm, um ihn rauchen zu können.
Hast du die Biografie dann zufällig auch gelesen?
Ah, nein. Das ist nur vorkommen in meinem, weil da habe ich ja Folge gemacht über den War on Cannabis. Ja. Da ist das in der Biografie, also in diesem Text ist der vorkommen.
Ja. Also den werde ich mir über die Weihnachtsfeiertage genüsslich geben. Mit Wein. Ich glaube, ich trinke dazu Wein.
Ja, ich glaube, ist spannend. Muss man dann Bescheid geben, was sich lohnt, weil ich glaube, würde ich auch gerne lesen.
Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten kann ich nur noch sagen, wenn ihr die Bernstein-Brüder mal sehen möchtet, dann schaut bei Instagram vorbei, bei Was schmeckt dahinter. Da haben wir dann noch ein paar Fotos, bisschen Begleitmaterial. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Bilder von den Massakern damit reinpacke. Die kann man sich, glaube ich, im Zweifelsfall auch mit einer schnellen Google-Suche selber erstehen. Deswegen nur Bilder von Gesichtern und paar weitere Informationen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert sie gerne, bewertet sie gerne gut.
Den Podcast, nicht die Folge, ne? Meinst du jetzt?
Ja, genau, den Podcast, den ganzen Podcast. Dafür könnt ihr gerne auch noch die anderen, wie viele Folgen gibt es noch davor? 10. Die anderen 10 Folgen hören. Ich verstricke mich in Details. Dankeschön, bis nächste Woche und wir schieben jetzt noch ein oder zwei Outtakes hinterher.
Mhm. Tschüss. Bis nächste Woche.
Ciao.
Mein Mund wird so langsam trocken.
Ich habe dir da sonst auch ein Glas hingestellt. Ne?
Mit Sprudel.
Damit du deinen Wodka nicht direkt aus der Thermos trinken musst.
Ja, ich habe mich während der Recherche so lange Whisky getrunken. Leider ja, Tiefalkohol. Das ist
halt so Method, quasi die Method Acting, aber halt was Podcast. Ja.
Method Researching. Ganz kurz Hintergrund. Meine Frau kommt aus Detroit und ich habe gestern mit ihren Eltern telefoniert, um die Aussprache der Namen nochmal abzuklären. Ja. Und ich war gerade bei Mila Flores Avenue unsicher, ob es jetzt Mila Flores. Und mein Schwiegervater meinte, was er gelernt hat in Michigan ist, dass eigentlich alle Namen, wo man das Gefühl hat, so würde ich das aussprechen, ist falsch. Deswegen bin ich mir gerade schon wieder nicht sicher. Ich werde das. Mila Flores. Ich glaube Mila Flores. Ja. Nicht Miller Flores. Okay, probieren wir es nochmal. Generell, also dieses Buch The Purple Gang, Organized Crime in Detroit von Paul Kaviev. Das ist der nächste Name, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn genau ausspreche. Paul Kaviev, glaube ich. Ist unfassbar schlecht geschrieben. Also es ist wirklich ein ganz schreckliches Englisch, aber es ist interessant.
Ja, aber das ist meistens, solche Bücher bezeichne ich meistens als Steinbruch. Sie kann man lesen, um die Infos rauszuholen, aber man darf sich nicht dieses Narrativ aneignen.
Food Crimes – Was schmeckt dahinter? Ist eine Produktion von Storyhouse Productions.